Schönen guten Morgen. Schön, heute Morgen hier in Pforzheim zu sein. Ganz so weit, wie heute Morgen angesagt wurde, ist es gar nicht. Also man sitzt eine halbe Stunde im RE, Bahnhof zu Bahnhof. Das geht absolut klar. Und an der Stelle muss ich mich ja auch als Stuttgarter bedanken für den Simon Janicek, den ihr uns ja jede Woche ausleiht, der da diese Strecke und noch mehr jede Woche fährt. Das ist echt der Hammer, auch was wir da in Stuttgart gerade leben, wir sind ja eine Kirche mit vielen Standorten und arbeiten standortübergreifend, und der Simon Janicek, der von hier kommt und bei uns ist und den Kids Club gestartet hat, ist da mit seiner evangelistischen Art einfach genau der richtige Mann. Also wie wir gleich beim ersten Tag Kids aus der Nachbarschaft am Start waren und seitdem am Start sind, das ist echt genial. Also wir haben als Stuttgarter Mosaik viele Leute aus dem weiteren Umland, aber aus unserem Stadtteil selber gar nicht so viele. Und es ist richtig stark zu sehen, wie wir da plötzlich auch in Stuttgart Süd, wo wir sitzen, plötzlich mit Familien, mit Kindern da in Kontakt sind. Richtig stark. Ja, ich bin heute hier in der Spirit-Reihe, um über ein Thema zu sprechen, das absolut mit dem Heiligen Geist zu tun hat. So, der Heilige Geist ist grundsätzlich essentiell für unser Leben als Christ. Es gibt gar kein Leben, gar kein geistliches Leben ohne den Heiligen Geist. Du kannst gar nicht Christ sein, ohne dass der Heilige Geist in dir lebt. Und beim Heiligen Geist gibt es verschiedene Aspekte, über die man sprechen kann. Zuallererst finde ich mal wichtig zu sagen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Also nicht nur eine Kraft. Er ist eine Person, die Kraft gibt, aber es ist Gott, der Heilige Geist. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir betonen oft sehr stark die Kraft und die Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir aus den Augen verlieren, er ist eine Person. So, und das siehst du immer wieder, wie er beschrieben wird mit personellen Eigenschaften. Er teilt Gaben aus, wie er will. Er kann betrübt werden, er lehrt, er ist ein Beistand. Also der Heilige Geist ist eine Person. Und als Person haben wir Beziehungen mit ihm. So, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, haben wir den Heiligen Geist in uns, Gott selber in uns, der mit uns Gemeinschaft hat auf die tiefste Art und Weise, wie es nur geht. Indem er in uns lebt, indem er in uns Wohnung einnimmt. Wenn ich so darüber nachdenke, also weiß ich, wie es dir geht, aber ich finde es unfassbar. Also, dass der Schöpfer von Himmel und Erde in dir, in mir, kleinem Menschen, Raum einnimmt. Das ist unglaublich. Und dabei tut er verschiedene Dinge. Er tut Dinge in uns. Er arbeitet an uns und in uns. Er verändert uns von innen heraus. Er befreit uns von innen heraus. Er heilt uns. Es gibt auch Dinge, die der Heilige Geist durch uns tut. Und durch den Heiligen Geist wirkt Gott durch uns in diese Welt hinein. Das glauben wir als Kirche Jesu, also die Mosaik, weder hier in Pforzheim noch in Ulm oder auch nicht die Iglesia oder der BFP, sind wir nicht die Einzigen. Es gibt viele Kirchen, viele Christen, durch die Gott in die Welt hineinwirkt. Aber das ist, was wir durch die Bibel immer und immer wieder finden. Gott möchte, der Heilige Geist möchte durch Menschen, die zu ihm gehören, in diese Welt hineinwirken und sie als seine Werkzeuge gebrauchen. Und seine gute Botschaft der Rettung in die ganze Welt hineintragen. Und darüber wollen wir heute Morgen sprechen, über den Heiligen Geist und Evangelisation. Die Weitergabe des Evangeliums, die Weitergabe unserer christlichen Hoffnung. Und da gibt es eine ganz zentrale Stelle, in die wir schauen wollen, in der Apostelgeschichte, kurz vor der Himmelfahrt Jesu. Dort spricht er mit seinen Jüngern, kurz bevor er eben in den Himmel hinauffährt. Das ist jetzt nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung, in so einer Zwischenphase, wo er mit ihnen noch einige Wochen unterwegs war, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und da gibt er ihnen nochmal einige Dinge mit, die auch für uns heute spannend und wichtig sind. Da heißt es: Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, was passiert hier? Jesus erkündigt an, dass er seine Jünger verlassen und zum Himmel auffahren wird. Und in diesem Zuge gibt er ihnen eine Anweisung. Er sagt ihnen, bleibt hier in Jerusalem, wo sie sich gerade befinden. Der Heilige Geist wird hier auf euch kommen, so wie es vorher schon versprochen worden ist von Gott dem Vater. Und seine Jünger, die fragen ihn dann was Interessantes, wo ihr Denken über Gott und über Christsein ziemlich gut auf den Punkt bringt, nämlich dass sie bis dahin sogar manches immer noch nicht so ganz verstanden haben. Sie fragen ihn, ob er das Reich für Israel wiederherstellen wird. Was meinen sie denn damit? So im Alten Testament, also in den Schriften des Alten Testaments, da wurden viele verschiedene Prophezeiungen gegeben, dass ein Messias, ein Retter, ein Befreier kommen wird und ein Friedensreich errichten. Ein Reich, das er als König regieren wird, ein Reich ohne Ungerechtigkeit, ohne Hass, ohne Rivalitäten. Ein Reich, in dem Menschen versöhnt miteinander leben, in dem Gottes Gerechtigkeit gilt, in dem seine Prinzipien hochgehalten werden. Lest Jesaja 11 zum Beispiel, da wird es so in den buntesten Farben ausgemalt, wie dieses messianische Reich aussehen wird. Und die Juden zur Zeit Jesu und bis zu diesem Zeitpunkt immer noch sogar seine Jünger hatten diese Vorstellung, dass es ein wirkliches physisches Reich sein wird. So wie Deutschland, so wie Portugal, so wie Österreich, so ein Land, wo du sagen kannst, so und so viel Quadratkilometer mit Grenzen, mit Außenposten, mit dem Messias als einem irdischen so, Herrscher eines Gottesstaates, wenn man so will. Und das ist ja, worauf orthodoxe Juden bis heute warten und deswegen auch den Staat Israel oftmals sehr kritisch sehen, weil sie sagen, es darf gar keinen säkularen Staat geben. Es darf nur einen Gottesstaat geben, der von dem Messias regiert wird. So, das war die Hoffnung, die Juden zur Zeit von Jesus auch oftmals hatten, so einen irdischen Staat, der von dem Messias regiert wird. Und jetzt, war Jesus der Messias? Ist Jesus der Messias? Und die Frage ist, stellt er jetzt genau dieses Reich her? Macht er das? Stellt er so ein irdisches Reich wieder her, wie es ja eine Zeit lang mal gab, zur Zeit von David und Salomo, und dann wurde es ja recht schnell auch schon gespalten. Und Jesus, er antwortet darauf recht spannend. Okay, die Grundschulklassen hier sonntags unterwegs. Kinderstunde, ach so, das sind eure. Okay. Seine Antwort ist spannend. Er sagt ihnen, ihr werdet keine Antwort darauf bekommen. Es ist gar nicht an euch, genaue Zeitpunkte zu kennen. Und das finde ich schon mal interessant, weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Zeugen Jehovas bin, ist das eigentlich einer meiner Lieblingsstellen, zu denen ich gehe, weil die Zeugen Jehovas ja mehrfach Ankündigungen gemacht haben, wann die Wiederkunft Jesus stattfinden wird. Und Jesus ja ganz klar sagt, das ist gar nicht an euch, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Also überall da, wo du auf irgendwelche Endzeit-Reporter-Videos auf YouTube stößt, wo dann gesagt wird, dann und dann, wenn das und das passiert ist, am so und so vielten XYZ, da wäre ich schon mal ganz vorsichtig, weil das nicht so ganz mit dem zusammenpasst, was Jesus eigentlich uns sagt, auch Matthäus 24, wo er immer wieder auf den Punkt rauskommt, wir können gar nicht genau sagen, wann er wiederkommt. Es wird uns ein Stück weit auch überraschen. Irgendwie nicht, aber gleichzeitig schon. Aber er sagt, es ist gar nicht an euch, bestimmte Zeitpunkte zu kennen. Aber was passieren wird, ist Folgendes. Ihr werdet mit der Kraft, die der Heilige Geist euch gibt, als meine Zeugen unterwegs sein. Also auf die Frage, wann er das Reich herstellen wird, wann er dieses irdische Gottesreich herstellen wird, antwortet er mit der Frage, ihr werdet meine Zeugen sein. Er dreht den Spieß um. Sie fragen, wann kommt das Reich Gottes in die Welt? Und er antwortet, mit euch. Ihr seid meine Botschafter, ihr seid die Botschafter dieses Reiches. Ihr sollt hinausgehen in diese Welt und dieses Reich Gottes in die Welt hineintragen. Der Heilige Geist, Gott selbst, Die dritte Person der Dreieinigkeit wird in euch wohnen. Und damit einhergehend wird eine Kraft in euch sein, die nicht aus euch selbst herauskommt. Und diese Kraft wird euch befähigen, mich zu bezeugen. Und was wir hier sehen ist, Kirche hat nicht das Ziel, auf ein Reich Gottes hinzuarbeiten. Kirche ist bereits das sichtbare, greifbare, erlebbare Reich Gottes auf Erden. Kirche ist eine Gruppe von Menschen, in denen Gott selber wohnt, in denen Gott selber Wohnung genommen hat und durch die er in diese Welt hineinwirkt. Kirche hat deswegen nicht nur eine Mission, sondern Kirche ist Mission. Kirche ist die Mission Gottes in dieser Welt. Eine Gruppe von Menschen, in denen er selbst wohnt und durch die er in die Welt hineinwirken möchte. Das bedeutet, dass du, wenn du zu Jesus gehörst, eine Reich-Gottes-Zone bist. Da, wo du bist, ist das Reich Gottes. Denn wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann lebt Gott in dir. Das heißt, dort, wo du bist, ist Gott. Nicht, dass wir alles kleine Götter sind, das wäre jetzt, falsch verstanden. Aber wenn Gott in dir wohnt, dann bedeutet das, dass da, wo du bist, Gottes Zone ist. Dass da, wo du bist, Gottes Prinzipien und Wahrheiten gelten. Und dass auch dort Gott irgendwo ein Stück weit gegenwärtig ist. So, wenn man FIFA spielt, ich spiele ja kein FIFA, das ist Fußballspiel für die Spielkonsole, für diejenigen, die das nicht wissen. Aber da gibt es so diesen Modus, dass du bei den Fußballspielern so einen Kreis um den Spieler herum machen kannst. Und ich will das mal mit dem Philipp demonstrieren. Genau, kannst vielleicht mal nach vorne kommen. Jetzt stellt euch mal einfach so einen Kreis um den Philipp herum vor. Und das ist genau diese Reich-Gottes-Zone. So jemand, der in diesen Bereich hineinkommt, in diese Reich-Gottes-Zone, für den gelten plötzlich andere Gesetzmäßigkeiten. So außerhalb dieser Zone gelten für ihn die Gesellschaftsmaßstäbe, die wir in der Welt haben. Da gilt vielleicht, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und dann kommst du rein in diese Reich-Gottes-Zone, wo dich jemand anschaut mit den liebenden Augen Gottes und in dir ein Ebenbild Gottes sieht, das unfassbar wertvoll ist, und plötzlich gilt diese Gesetzmäßigkeit nicht mehr. So, hier gilt vielleicht die Gesetzmäßigkeit, wie sie jetzt gerade vor allem in meiner und jüngeren Generation sehr stark vertreten ist, so der Cancel Culture. So, sagt jemand was Blödes, dann fühlst du dich offended und kriegst die Krise des Todes, und kommst du hier rein in diese Reich-Gottes-Zone, ist da jemand, der schaut dich mit Wohlwollen an. Der cancelt dich nicht gleich weg als Sprachpolizist, wenn du mal was sagst, wo du nicht so gut durchdacht hast, sondern der schaut dich mit wohlwollenden Augen an. Das ist Reich-Gottes-Zone. Außerhalb dieser Zone gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Aber kommt jemand dort rein, muss er nicht bestimmten Schönheitsidealen entsprechen, muss er nicht bestimmten Karrieremaßstäben entsprechen, weil hier die Gesetzmäßigkeiten gelten, die für Gott gelten. Und so tragen wir Reich Gottes in die Welt, wenn wir zu Jesus gehören. Dass Menschen uns begegnen und irgendwo was von dem merken und spüren, wie Gott ist. In der Theorie. In der Praxis sieht es leider nicht ganz immer so aus, wenn wir ehrlich sind. Und jeder, der schon ein bisschen, der schon länger als 2 Wochen Christ ist, der kann es bestätigen, dass Theorie und Praxis auch im christlichen Leben nicht immer ganz korrelieren. Aber das ist der Gedanke. Da bist du angenommen mit deiner komischen Redeweise, mit deinen Eigenarten. Du trittst in diese Zone ein und da gelten andere Gesetze. Ich will mal die Messlatte ein bisschen höher ansetzen. Kannst ruhig hier noch bleiben. So jemand, so lange auch nicht mehr, keine Sorge. Jemand hat Krebs. Jemand hat schwere Neurodermitis. Jemand hat Rheuma. Jemand hat eine Krankheit und auch eine psychische Belastung, wo Ärzte und Therapien an ihre Grenzen kommen. Und jetzt trittst du ein in diese Zone und hier gelten andere Gesetzmäßigkeiten, weil da die Kraft und die Gegenwart und die Möglichkeiten Gottes sind. Und weil dort plötzlich jemand für dich beten kann, der mit dem Schöpfer des Universums verbunden ist und du damit rechnen darfst, im Hier und Heute, im Jahr 2023, werden Menschen von Krebs geheilt, werden Menschen von Rheuma geheilt, so wie mein ehemaliger Mitbewohner, der Rheuma an den Knie- und Hüftgelenken hatte und nach einem Gebet auf übernatürliche Weise geheilt war und keine künstliche Hüfte brauchte. Wir glauben an einen Gott, der keine Grenzen kennt. Nicht, dass wir jetzt einen Wunderautomaten haben, Gebet rein, Wunder raus, und dass da so ein Automatismus ist. Gott ist Subjekt, nicht Objekt, er ist eine Person, und wir können jetzt nicht irgendwie irgendeine bestimmte magische Formel sprechen und dann kommt immer genau die Gebetserhörung raus, die wir haben wollen. Aber wenn wir diese Zone, in diese Reich Gottes Zone treten, dann sind dort andere Gesetzmäßigkeiten, dann sind dort andere Dinge möglich und gesetzt wie außerhalb des Einflussbereiches Gottes. Danke, darf ich gerne hinsetzen. Und es ist die Frage, mit was für einem Bewusstsein sind wir unterwegs? Laufen wir mit diesem Bewusstsein durchs Leben, dass für den Gott, an den wir glauben, Jesus Christus, keine Grenzen gesetzt sind, dass er kranke Menschen heilen kann, selbst die schwersten Krankheiten, dass Gottes Reich durch uns sichtbar, schmeckbar, greifbar, erlebbar werden darf, durch unseren Charakter, durch die Frucht des Geistes, die tun wir Mama gar nicht so arg ins Zentrum setzen wie die Kraft des Geistes, aber die gehört auch zu dieser Reich-Gottes-Zone dazu, vielleicht sogar Mama, ja, was heißt fast noch mehr, aber mindestens genauso stark wie die Kraft und die Wirkungen des Geistes. Aber wenn wir über Evangelisation sprechen in der Apostelgeschichte, dann sehen wir genau das. Da, wo sich das Reich Gottes ausbreitet, da werden Menschen berührt, da werden Menschen verändert, da werden Menschen heil, innerlich und äußerlich. Da gehen Christen und Christinnen raus, erzählen anderen von Jesus, dem Retter und Gott. Und er gibt seinen Teil dazu bei, indem er das Ganze bestätigt und untermauert mit Zeichen und Wundern. Und auf diese Weise wirkt der Heilige Geist in die Welt rein, indem er uns dazu gebraucht, seine Gegenwart und alles das, was damit einhergeht, in diese Welt hineinzutragen. Und jetzt spricht hier Jesus drei verschiedene Menschengruppen an, zu denen seine Jünger gerufen sind. Und davon können wir ein gutes Prinzip ableiten, auch für uns im Hier und Jetzt. Er spricht von Jerusalem, er spricht von Judäa und Samaria und er spricht von den Enden der Welt. Und diese drei Menschengruppen stehen für Menschengruppen, die wir auch heute in unserer Welt vor uns haben. So Jerusalem, da wo die erste Kirche war, da wo sie located waren, da wo ihr Sitz war, das war ihr unmittelbares Umfeld. Da wo sie gewohnt haben, die Umgebung von Jerusalem. Da waren Menschen aus ihrem Hintergrund, Menschen, die sie leicht erreichen konnten, in nächster Nähe, in nächster Nachbarschaft, die ihre Kultur, ihre Denkweise, ihre Ursprungsreligion auch in weiten Teilen hatten. Menschen vor ihrer Nase. Und als Christen, wenn wir Menschen mit der guten Botschaft des Evangeliums erreichen wollen und sollen, dann sind wir zuallererst dorthin gerufen, zu Menschen in unserem Umfeld. Menschen, die Gott uns vor die Nase gesetzt hat. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unser Umfeld vor der Nase. So manchmal denken wir, wir spenden da jetzt was an den Missionar XY, der irgendwo extern da seine Arbeit macht und damit haben wir so unser missionarisches Soll erfüllt und damit Haken hinter, super. Aber du und ich, wir sind alle gerufen, in unserem Umfeld Salz und Licht zu sein und die Liebe und die Wahrheit Gottes reinzutragen. Du brauchst nicht erst mit dem Flieger ans andere Ende der Welt fliegen und da auf Inseln in der Südsee Straßeneinsätze machen, wenn deine eigene Familie von dir nie was vom Evangelium hört. Da, wo du jetzt bist, bist du gerufen, die Liebe und Wahrheit Gottes reinzutragen. Da, wo du jetzt bist, da, wo du jetzt stehst, in deinem Umfeld bist du gerufen, weiterzugeben, dass der Retter Jesus in die Welt gekommen ist. Und wir haben da manchmal dieses falsche Paradigma eben im Kopf. Mission beginnt erst da, wo du in ein anderes Land gehst, eine andere Sprache lernst, eine andere Kultur irgendwo dir selber beibringen musst und dort dann eine externe, andere Gruppe von Menschen erreichst. Aber Mission beginnt zuallererst in Jerusalem, für dich in Pforzheim, für mich in Stuttgart. Es beginnt zuallererst dort, wo wir leben, nicht irgendwo anders. Und jetzt ist die Frage, lebst du in diesem Selbstverständnis? Ich bin ein Botschafter des Reiches Gottes. Manchmal hat man so diesen Blick, ja, da gibt es jetzt die Pastoren, die sind angestellt in der Kirche und da gibt es Missionare, die machen da extern irgendwo anders was. Aber ich bin ja nur Normalo-Christ. Ich gehe sonntags in die Kirche, ich bin da in meinem Hauskreis, ich lese morgens meine Losungen, bin im Glauben unterwegs, super. Aber das sind die anderen, so, das sind so die Vollzeit-Christen. Aber das ist so wichtig, dass wir in diesem Bewusstsein unterwegs sind, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir alle Vollzeitchristen. Also es ist ja, du bist ja, ich bin ja auch nicht nur Christ für die Anzahl von Stunden, wo ich angestellt bin in der Gemeinde. Das sollte ja auch bei mir über das hinaus, wenn ich Feierabend habe, nicht so sein, dass ich sage, oh, jetzt mein Job in der Gemeinde getan, jetzt bin ich kein Vollzeitchrist mehr. Wir sind ja alle Vollzeitler. Da, wo du bist, an deiner Uni, an deinem Arbeitsplatz, da bist du gesetzt mit deinen Gaben, mit deinem Charakter, mit dem, wer du bist, wie du bist, was du kannst, Reich Gottes hineinzutragen. Wir sind Zeugen von Jesus. Jesus, er sagt, geht als meine Zeugen raus in diese Welt. So, was macht ein Zeuge? Ein Zeuge gibt einfach das weiter, was er gesehen hat. Das ist eigentlich eine relativ einfache Aufgabe. Du gibst weiter, was du gesehen und erlebt hast. So, hast du erlebt, dass Jesus seine Schuld vergeben hat? Kannst du weitergeben. Hast du erlebt, dass Jesus Gebete von dir erhört hat? Kannst du weitergeben. Hast du erlebt, dass dein Leben verändert wurde durch die Kraft Gottes? Kannst du weitergeben. Gibt es Überzeugungen, die tief in dir drinne sind? Dann bezeuge sie vor anderen. Sei ein Zeuge Jesu. Und ich sage dann Mama auch so scherzhaft, wenn ich mit Zeugen Jehovas rede, so, ja super, ich bin auch ein Zeuge Jehovas. Dann denken sie immer erstmal, oh cool, einer von uns, so, ja, ein Zeuge Jehovas, wie wir ihn in der Bibel finden, der dreieinige Gott, also ich lasse mir dieses Label auch nicht wegnehmen, sei ein Zeuge Jehovas, aber des Jehovas, des Jahwes, von dem wir in der Bibel lesen. Eigentlich finde ich das einen coolen Begriff, ein echt starkes, wenn wir in diesem Selbstverständnis unterwegs wären, wir sind Zeugen, wir sind Menschen, die das weitergeben, was sie beobachtet, was sie erlebt haben. Dazu ruft Jesus uns auf. Hast du ein Verlangen danach, dass Menschen Jesus kennenlernen? Das ist ja die Frage. Hast du ein Verlangen danach, dass Menschen seine Rettung erfahren? Wie viel in deinem christlichen Leben dreht sich darum, dass andere Menschen Jesus kennenlernen sollen? In wie vielen deiner und meiner Gebete geht's um dich, geht's um die eigenen Bedürfnisse? Und in wie vielen Gebeten geht's darum, dass andere Menschen etwas mit Gott erleben? Wie viele der christlichen Bücher, die du liest, behandeln Themen, in denen es um dein Glaubensleben, deine Ehe, dein Gebetsleben, deine Jüngerschaft, deine Berufung, dein persönliches Wachstum geht? Und wie viele der Bücher, die du so in deinem Schrank stehen hast, drehen sich um Fragen, die Menschen in deinem Umfeld bewegen und die sie vielleicht davon abhalten, zu Gott zu kommen? So, ich denke mir immer wieder, irgendwie krass, wie viel Zeit man so im Laufe seines Lebens aufbringt für seine Ausbildung, sein Studium, seine Arbeit. Also wenn ich überlege, ich kenne Leute, die sind auf einer Fortbildung seit ein paar Monaten, wie viel unfassbar viele Stunden die da reinhängen, um eine Fortbildung zu machen. Oder wenn du für eine Klausur lernst und du willst es gut machen, wie viele Stunden du dich hinhockst für so eine Klausur. Und wie viel im Vergleich dazu lesen wir uns mal rein in Bücher, in denen Fragen von Skeptikern, von Zweiflern behandelt werden. Zum Beispiel, warum Gott, von Timothy Keller. Mal ein ganz praktisches Buch. Wie kannst du ein besserer Evangelist sein? Lest mal, warum Gott, von Timothy Keller. Da brauchst du 8 Stunden bei durchschnittlicher Lesezeit. Und auf viele der Fragen, die Menschen davon abhalten, zu Jesus zu kommen, warum gibt es Leid in dieser Welt, wie kann nur ein Glaube der wahre sein und so weiter, gibt es da gute Antworten. An sich ist es oftmals auch einfach eine Fleißgeschichte, eine Fleißarbeit. Hocke ich mich hin und will mich mal reinversetzen in das, was meine Menschen im Umfeld bewegt. Worüber denken denn meine Arbeitskollegen nach? Was hält die denn davon ab, zu sagen, ich lasse diesen Jesus in mein Leben rein? Und es sind Fragen, die dürfen wir uns mal selber stellen und uns mal selber auch herausfordern, wenn wir zu Jesus gehören. Wie viel in unserem Leben dreht sich um unsere tollen Momente im Lobpreis? Um Angebote, die auf uns zugeschnitten sein müssen, und wie viel darum, dass Nicht-Christen Gott erleben. Welche Angebote man an den Start bringen kann auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Läufst du durch die Straßen, durch deine Uni, durch deine Arbeit mit dem Blick, den Jesus hatte? Von dem es heißt, als er aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Geht es dir so, dass du innerlich bewegt bist darüber, dass viele Menschen um dich herum Jesus gar nicht kennen. Macht es was mit dir? Löst es was in dir aus? Sagst du dir, hey, ich wünsche mir, dass sie diesen Hirten Jesus kennenlernen? Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, wenn wir über Evangelisation sprechen, dass in dir drin überhaupt erstmal ein innerer Schmerz darüber ist, dass Menschen in der Ewigkeit getrennt von Gott sein werden. Dass ein innerer Schmerz in dir ist, dass Leute Jesus nicht kennen. Ja, Christsein ist auch eine ernste Sache ein Stück weit. Und diesen Schmerz zu verspüren, den Jesus verspürt hat, als er auf die Menschen geschaut hat, die fern von Gott waren, ich glaube, das ist die Grundlage, dass wir losgehen. Gehen wir den Menschen in unserem Umfeld nach, um sie zu dem Hirten Jesus zu führen. Und da geht es nicht um zwanghafte Bekehrungsversuche oder Freundschaften, die wir irgendwie nur strategisch aufbauen, um dann irgendwann loszupredigen, sondern dass wir ein ehrliches, aufrichtiges Interesse an den Menschen vor uns haben. Und dass die Freundschaften, in denen wir hoffentlich drinne stehen, weil wir hoffentlich nicht nur in unserer christlichen Blase sind und nur andere Gemeindemitglieder um uns herum haben, sondern die Freundschaften, in denen wir drinne stehen in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit, wir da gar nicht anders können, als immer wieder mal den Menschen was von der Liebe Gottes weiterzugeben. Wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Ja, Kirche ist nicht zum Selbstzweck da. Dass wir einen großes, breites Angebot haben an verschiedenen Dingen, die wir unter der Woche machen können, wo von Kindern bis Senioren alle abgedeckt werden und wir quasi eine super Alternative zum Wanderverein und zur lokalen städtischen Pfadfindergruppe haben, sondern Kirche ist die Mission Gottes in dieser Welt. Und es kann sich und darf sich und soll sich durch konkrete Angebote manifestieren, wie ihr zum Beispiel auch in Pforzheim habt mit dem Kids Club, wo Menschen reinkommen, wo vielleicht die Alleinerziehende, die überfordert ist, reinkommt, einfach mal ihr Kind abgeben kann, auftanken und Kraft schöpfen und irgendwo was von Liebe und Wärme spürt. Das darf und kann und soll aber auch in der Form aussehen, dass da, wo wir im Elternbeirat sitzen, da, wo wir als Studentensprecher, als Klassensprecher, als Menschen in unserem Mehrfamilienhaus was reintragen von der Liebe Gottes. Also ich kenne ein christliches Paar, die sind jetzt in einen Mehrparteier gezogen, wo Leute, die seit 10, 15 Jahren da drin leben, angefangen haben, sich zu duzen. Weil die solche Nachbarschaftspartys organisieren und Leute zusammenbringen und plötzlich eine Kultur in dieses Haus reinbringen, wo Leute merken, boah, irgendwie herrscht hier mehr Freundlichkeit, herrscht hier mehr Wärme, herrscht hier eine andere Herzlichkeit. So, das ist Reich Gottes Zone sein und Reich Gottes reintragen. Ich kenne Leute, die haben mehrere Kinder adoptiert und sind damit ein riesiges Vorbild und Zeugnis in ihrem ganzen Umfeld. Und da müssen wir auch breiter denken als das Weitergeben vom Glauben. Aber mir geht es grundsätzlich mal, also Weitergeben in Form von Bibelversen und Predigten, aber mir geht es einfach mal um diesen Gedanken, wir sind gerufen in unser Umfeld. Dann spricht Jesus hier im Folgenden von Judäa und Samaria. Wenn wir uns gerade mal die Samariter anschauen, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, der weiß, was für ein schwieriges Verhältnis die Juden und die Samariter miteinander hatten. Also Jesus, er ruft hier seine Jünger auf, nach Samaria zu gehen, wo Menschen wohnen, die man schon kennt, mit denen man sich verständigen kann, mit denen man Handel führt, wo schon irgendwo Beziehungen da sind, aber die man eigentlich als Jude eher gemieden hat. Und ich finde das manchmal so interessant, ne, wie wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, wo verschiedene Menschengruppen nebeneinander her koexistieren, die aber vielleicht gar nicht immer so viel miteinander zu tun haben. Also wo Leute irgendwie seit 40, 50, 60 Jahren in Deutschland leben, aber total in ihrer eigenen Subkultur, und dann hast du die andere Subkultur und die hat mit der wieder gar nichts zu tun, und dann hast du die Kreativen und Künstler und die sind in ihren eigenen Stadtvierteln, und dann hast du die Shisha-Bar-Besucher, die wieder anders angezogen und sind und andere Freizeitaktivitäten haben, und die sind in ihren Cafés und Stadtteilen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der verschiedene Gruppen nebeneinander herleben. Und das macht es manchmal auch, finde ich, relativ herausfordernd. So, weil wie können wir als Kirche Antwort sein für alle Menschen? So, ich habe einen Kumpel, der ist Kurde und der ist so auf seinem Weg dabei, Gott zu suchen. Und er geht immer wieder mal in eine aramäische Gemeinde, weil er da erlebt, das sind Leute, die sind ähnlich wie er, so diese vom Stil, von den Hobbys, von den Interessen, von der Art und Weise zu reden, zu denken, von der Emotionalität. Und ich finde es interessant, weil wir können ja jetzt nicht überall die ganzen christlichen Orientalen zusammensammeln. Und um jetzt Angebote zu schaffen für Muslime beispielsweise, wenn wir die erreichen wollen. Sondern wir müssen ja auch als Kirchen, wo wir mehrheitlich irgendwo vielleicht nicht aus Orientalen sind, eine Antwort sein für die Orientalen und eine Antwort sein für die Südamerikaner und eine Antwort sein für die Kreativen und für die Arbeiter und für die anderen. Also wir müssen doch für die verschiedenen Menschengruppen in unserer Gesellschaft als Kirche ein Zuhause bieten können, wo sie Gott erleben. Und gerade darin liegt ja auch die Kraft des Evangeliums, die wir im ersten Jahrhundert sehen, dass da Juden und Griechen und Römer und Sklaven und Freie und Frauen und Männer und Leute aus den verschiedensten Hintergründen, Samariter und Juden zusammenkommen in einer Familie gemeinsam zu Gott. Das setzt aber voraus, dass wir, so wie Jesus seine Jünger aufruft, uns auch dazu auffordern lassen, unsere Komfortzone zu verlassen. Nicht nur mit Menschen irgendwo uns zu umgeben, die genau unserem engen kleinen Klientel und unserer eigenen kleinen Blase entsprechen, sondern wir auch eine innere Leidenschaft für haben, Menschen zu erreichen aus allen Hintergründen. Und die Frage ist ja auch, da dürfen wir uns auch selber herausfordern, wären wir denn überhaupt bereit für eine Erweckung als Kirche? So, ich studiere seit ein paar Wochen auf Master, so neben meiner Stelle als Pastor, das geht ganz gut, so ein Teilzeitstudium. Und da haben wir einen Dozenten für Missiologie und mit dem hatte ich ein cooles Gespräch ganz lange. Und der kriegt in seiner Heimatgemeinde im Stuttgarter Umland die absolute Krise. Da gab es eine Esoterikerin, die zum Glauben gekommen ist und wo die Kirche es einfach nicht gebacken bekommen hat, diese Frau richtig einzubinden. Weil sie eben nicht von heute auf morgen alle Kristalle gleich weg hatte und nicht von heute auf morgen alle ihre esoterischen Denkmuster weggegeben hat, dann bringt die Frau zum gemeinsamen Potluck-Buffet Joghurt mit und dann hast du da manche aufgescheuchten Christen drin, die so, oh, nicht, dass da noch irgendwelche Kräuter drin sind, die da esoterischen Hintergrund haben könnten und wollen wir jetzt nicht essen. Also war nicht Joghurt, aber irgendwas anderes, wo man Kräuter reinmachen kann. Und ich denke mir, ach du meine Güte, diese Frau ist dann am Ende raus aus der Gemeinde. Ist heute ohne Gemeinde und keine Ahnung, ob sie noch mit Jesus ist. Aber da ist jemand, die will zu Jesus kommen, kommt in die Kirche rein, ist nicht christlich sozialisiert und die ganzen christlich sozialisierten Leute kriegen es nicht hin, auch mal ein bisschen tolerant und gnädig zu sein mit einer Frau, die nicht innerhalb von 2 Wochen genauso spricht, genauso denkt, wie jemand, der vielleicht seit 50 Jahren mit Jesus unterwegs ist. Kriegen wir es als Kirche gebacken, Leute auch mal mit Wohlwollen zu begleiten, wo vielleicht ihr Lebensstil, ihre Denkweise nicht innerhalb kürzester Zeit und auch vielleicht nicht innerhalb mittellanger Zeit dem entspricht, wie es sein sollte. Sind wir als Kirche ein Ort der Gnade? Ich hoffe ja. Und Jesus, er ruft uns auch auf, bis an die Enden der Welt zu gehen. Und das ist schon interessant, weil wenn du darüber nachdenkst, wird deutlich, die Botschaft gilt allen Menschen, dass Jesus gekommen ist in diese Welt und unsere Sünde vergeben hat. Diese Botschaft, dass wir durch ihn zu Gott kommen, die gilt allen Menschen. Die Juden, die das gehört haben, du kannst dir sicher sein, die wussten genug über andere Teile der Welt, um zu wissen, da glauben die jetzt nicht an den Gott Israels. Die wussten, wenn Jesus sagt, geht an die Enden der Welt, geht nach Persien, geht nach Germanien, geht nach Nordafrika, geht nach Indien. Die wussten, die Leute dort glauben nicht an Yahweh. Also es war denen schon klar. So, das war nicht, dass die da irgendwie hingegangen sind, oh Mist, die haben da ja eine ganz andere Religion. Was machen wir denn jetzt? Weil wir wollen ja niemandem was erzählen von unserer Religion. Die wussten, Jesus, er ruft uns hier gerade dazu auf, zu Menschen zu gehen, die vielleicht Hindus sind, die vielleicht Muslime sind, die vielleicht Aleviten sind, die vielleicht Atheisten sind, die vielleicht in einer indigenen Stammesreligion sind, die vielleicht wo auch immer zugehören. Und er ruft uns dazu auf, ihnen zu erzählen von dem Retter Jesus. Denn der Retter Jesus ist nicht nur gekommen für uns hier in Europa oder für einzelne andere Völker hier und dort, sondern für alle Menschen in allen Teilen der Welt. Und wir sind dazu gerufen, diese Botschaft des Retters hineinzutragen, weil es eine befreiende, eine gute Botschaft ist. Weil Menschen unterwegs sind und zusammenbrechen unter der Last ihres Karmas, die denken, hey, ich habe in meinem letzten Leben so viel Mist gebaut, deswegen bin ich jetzt hineingeboren worden in eine arme Familie und bin dazu verdammt, mein Leben lang arm zu bleiben. Und sie sollten hören von dem Retter Jesus, der ihnen sagt, hey, du bist im Ebenbild Gottes erschaffen worden, du bist wertvoll, in deinem Leben steckt Potenzial und es gibt einen Retter, der für dich da ist und du musst nicht versuchen, mit guten Taten deine Waage voll zu machen, um dann am Ende, inshallah, ins Reich Gottes zu kommen, sondern du bist gerufen, einfach dieses Geschenk anzunehmen und auszupacken. Das ist eine gute Nachricht, das ist eine frohe Botschaft. Mit diesem Bewusstsein sollten wir auch unterwegs sein. Es gab Leute bei den Herrnhutern zum Beispiel, die haben sich als Sklaven auf die Galeeren verkauft, um den anderen Sklaven dort das Evangelium zu predigen. Nicht, dass wir das jetzt machen müssten, aber wir dürfen uns mal herausfordern, wie weit sind wir bereit, auch unsere Komfortzone zu verlassen. Und ich glaube, manchmal sind wir da ganz schnell in so einem, ah ja, okay, ich weiß, jetzt kommt der Part, der betrifft hier vielleicht 1% der Gemeinde oder gar keinen, ich lehne mich jetzt mal zurück, ich bin ja nur ein Normalo, der einfach so seinen Vollzeitjob hat und Mission und das betrifft mich jetzt gerade nicht. Aber warum denn eigentlich nicht? Ich glaube, wir sind oft sehr schnell dabei zu sagen, ja, Team, toll, ein anderer macht's, super, jemand anders kann da vielleicht loslegen. Vielleicht ruft Gott dich ja dazu auf, deine Rente nicht in der abbezahlten Wohnung zu verbringen und ein bisschen durch die Gegend noch zu reisen und vielleicht schon. Aber vielleicht ruft er dich ja auch zu sagen, hey, ich nutze noch meine Jahre und Kraft und Energie, die ich habe, um irgendwo im Ausland in der Mission zu dienen. Vielleicht sagt Gott dir, hey, super, dass du deine Ausbildung in der Tasche hast und jetzt dich ans Geld verdienen machen willst, aber ich habe die nächsten 5 Jahre für dich noch was anderes vor. Sind wir innerlich bereit, wenn Gott uns so rufen will? Nicht, dass er das jetzt bei jedem macht, keine Frage, aber haben wir denn die innere Bereitschaft? Und gleichzeitig denke ich auch, dürfen wir da aus manchen Denkmustern rauskommen. Dass wir so das verbinden eben wieder mit, ich gehe jetzt in ein anderes Land und dort erreiche ich jetzt andere Menschengruppen. Wir haben andere Menschengruppen direkt vor unserer Nase. So, ich kenne eine Frau, die ist in den Emiraten aufgewachsen und die ist, ihre Eltern sind Missionare dort, sie ist Engländerin und die ist dann nach Deutschland gekommen, um Muslime zu erreichen. Weil sie sagte, hier gibt es so viele Muslime, wo man einfach hingehen kann, das Evangelium teilen. Und dann kommt die aus Dubai, aus dem arabischen Land, hierher geflogen, um hier Muslime zu erreichen, weil sie sagt, hier geht es leichter. Also auch mal so von der Denke her. Ich habe mir jetzt, als ich die Predigt vorbereitet hatte, gedacht, komm, ich bin mal ein bisschen kreativer, bin auf Facebook gegangen und habe einfach mal eingegeben, Jobs in Saudi-Arabien. Dann bin ich da auf Facebook-Gruppen gekommen, ohne Ende von Leuten, die gerade in Saudi-Arabien leben und habe einfach mal Leute angeschrieben. Und jetzt habe ich über ein paar Tage mit einem Muslim aus Medina geschrieben. Müsst ihr euch mal vorstellen. Da sitzt du hier in Deutschland in deinem Wohnzimmer und kannst mit jemandem, der in Mekka oder in Medina lebt, über das Evangelium schreiben. Ich habe das auf Beröa, das hätte ich nicht sagen dürfen, jetzt wisst ihr, dass ich nicht immer aufgepasst habe im Unterricht, aber manchmal, wenn ich jetzt in Gedanken woanders war, dachte ich mir, komm, ich nutze jetzt die Zeit zum Evangelisieren und bin einfach mal gegangen auf Facebook, gebe ein Subway Kairo oder McDonald's Algerien, so, und dann stößt du ja auf die Restaurants und siehst dann die Bewertungen und bist dann auf Profilen von Leuten, die am anderen Ende der Welt leben. Ich habe mit einem ägyptischen Influencer über Wochen das Evangelium geteilt. Ich habe mit einer saudi-arabischen Zweitehefrau, also sie war eine Indonesierin, aber Zweitehefrau von einem Saudi, über Wochen geschrieben über Gottes Idee von Ehe. Und er konnte ihr teilen, weil sie war ja so, das ist Gottes Prüfung für mich und ich weiß, ich muss jetzt in diesem Leben leiden als zweite Ehefrau, aber Gott wird mich am Ende dafür belohnen. Und ich habe ihr die Gedanken von Genesis 2,24, ein Mann, eine Frau, weitergegeben. Und es hat sie berührt und wir haben über das Evangelium gesprochen. eine saudi-arabische Zweitehefrau, die mit Burka durch die Innenstadt läuft, wenn sie mal das Haus verlässt und mit keinem Menschen von uns oder irgendeinem Missionar jemals in Kontakt kommen könnte. Aber du kannst zu Hause sitzen in deinem Facebook und mit Leuten am anderen Ende der Welt schreiben. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Was ich damit sagen will, ist, wir dürfen weiterdenken, umdenken und müssen aus irgendwelchen Denkmustern auch mal rausbrechen. Und ich glaube, es gibt eine Sache, wo unser Leben eine evangelistische Sprengkraft haben darf und wird und soll. Jesus, er sagt in Lukas 7,35, und doch hat die Weisheit Gottes Recht, und das zeigt sich an all denen, die sie angenommen haben. Also er sagt, okay, Gottes Weisheit ist richtig, ist wahr. Gottes Weisheit ist richtig und gut und wahr. Und es siehst du an den Leuten, die nach ihr leben. Und es glaube ich, dass da, wo Menschen unser Leben angucken und wir wirklich gesunde christliche Leben führen und unsere Ehen nach Gottes Prinzipien leben und unsere Familie nach Gottes Idee gestalten, wo Leute merken, die haben ihre Identität in Gott gegründet, die glauben, was Gott über sie sagt, da werden Menschen von außen merken, ey, das ist gesund, das ist ein gutes Leben, das ist ein gesundes Leben. Denn das, was Gott sagt, ergibt Sinn und ist gut. Und nach seinen Prinzipien zu leben und das auf eine gesunde Weise zu tun, wird sich positiv auf unser Leben auswirken. Ich wünsche mir, dass Leute in Kirchen reinkommen und merken, hey, das sind gesündere und stabilere Familien, weil die Liebe Gottes in ihrem Zentrum ist und weil irgendwie sie auch biblische Rollen in dem Ganzen wahrnehmen. Ich wünsche mir, dass Leute in einer Zeit, wo bei Generation Z, vor allem bei Mädels, das um ein X-faches gestiegen ist, dass junge Mädels plötzlich sagen, und junge Menschen generell, aber vor allem junge Mädels, ich fühle mich im falschen Geschlecht, sie auf Christen stoßen, die sagen, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, so hat Gott mich geschaffen und bei all meinen Herausforderungen, die ich in meiner Identitätsfindung habe, bin ich trotzdem in mir selber ruhend und weiß, wer ich bin. Dass Menschen, die im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft sind und sich denken, ich muss diesen Abschluss erreicht haben, ich muss so und so viel Geld nach Hause bringen, ich muss die Uhr, ich muss den Anzug besitzen, auf Christen stoßen, die wissen, hey, ich bin wertvoll, weil Gott hat mich wunderbar gemacht. Mir egal, was ich nach Hause bringe, mir egal, was ich für Klamotten trage, ich bin wertvoll, ich bin gut und ich gehe selbstbewusst durchs Leben, weil ich weiß, was Gott über mich aussagt. Und das wird eine magnetische, anziehende Strahlkraft in eine Welt haben, die dunkel und kaputt und verloren ist. Und auch das, was Gott über Sexualität sagt, ist richtig und ist gut. Manche Christen, die meiden ja dieses Thema, über Sex zu sprechen. Ich muss sagen, das ist mein lieblingsevangelistisches Thema schlechthin. Weil ich davon überzeugt bin, dass das, was die Bibel über Sexualität in und vor der Ehe sagt, gut ist. Weil es gut ist, nach dem zu leben, was Gott sagt. Weil es gut ist, nach den Prinzipien zu leben, die er gibt. Und wir nicht von Beziehung zu Beziehung und Tinder-Date zu Tinder-Date hechten, sondern wissen, da ist was Heiliges, was Besonderes, was Gott geschaffen hat zwischen einem Mann, einer Frau, dass sie zusammen entdecken und erleben dürfen. Und das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, nicht, dass jeder von Tinder-Date zu Tinder-Date geht, aber ich glaube, Menschen merken das, boah, wenn da jemand ist im Leben, wenn eine Beziehung nicht gegründet ist von vornherein auf Körperlichkeit und auf solchen Dingen, sondern auf gemeinsamen Werten, dass man zusammen im Leben vorankommt und eben nicht weltliche Maßstäbe unser Denken prägen wie, ich kaufe ja nicht die Katze im Sack, sondern wir von dem her gehen, ist da jemand, mit dem ich zusammen als Team unterwegs sein kann. Alle diese Punkte, was über Familie, was über Sexualität, was über unsere Identität in der Bibel steht, ich glaube, sie sind gut und sie sind wahr und sie sind richtig und Leute werden die Frucht im Leben von jemandem sehen, der mit Gott unterwegs ist und werden sagen, das will ich auch. Das will ich auch. Und ich will dich fragen heute Morgen, willst du dich rufen lassen in Gottes Mission? Willst du sagen, hey, ich möchte ein Leben leben, wo andere sagen, das will ich auch. Ich möchte Mut haben, meine Komfortzone zu verlassen und Leute zu erreichen mit der besten Botschaft der Welt und sie nicht für mich selber behalten. Lass uns unsere Augen schließen zum Ende und Ja, ich will noch für uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist und alles, was du sagst, gut ist. Alles, was du über uns sagst, gut ist. Alles, was du über unser Leben hier auf der Erde sagst, gut ist. Alle deine Gedanken sind gut und perfekt und vollkommen. Und da, wo wir nach ihnen leben, wird sich das gut und heilsam auf unser Leben auswirken. Und so wollen wir beten, dass wir als solche Reich Gottes Sohnen solche Orte der Heilung, der Freude, des Auftankens sein können für andere Menschen, die dich noch nicht kennen. Gib uns eine Liebe für unsere Mitmenschen, wie du sie hast. Richte unsere Augen weg von uns selber und unseren Bedürfnissen auf die Bedürfnisse und Nöte der Menschen um uns herum. Dass wir aus einer ehrlichen, aufrichtigen Nächstenliebe heraus Menschen begegnen, ihnen deine Liebe näher bringen wollen. Nicht, weil wir denken, wir müssten es, sondern weil wir gar nicht anders können, als von dem zu sehen, zu reden, was wir gesehen und erlebt und gehört haben. Danke dafür, Jesus, dass du in dieser Welt sind und es sich nicht beschränkt auf Sonntagmorgende und auf einzelne Veranstaltungen, wo wir mit anderen Christen zusammenkommen, sondern da, wo wir am Montagmorgen sitzen im Büro, da, wo wir an der Kita unser Kind abgeben, da, wo wir im Alltag unterwegs sind, am Spielplatz, in der Schule, in der Hochschule, an der Ausbildung, da bist du in uns und mit uns und wir beten, Herr, dafür, dass du aus uns heraus scheinst. Nicht, dass wir die perfekten Menschen sein müssen und sind, die immer alles richtig und gut machen, das ist auf keinen Fall so, aber du gebrauchst uns ja auch in unserer Schwäche und in den Schwachen bist du mächtig. Und wir beten heute Morgen, Herr, dafür, gebrauche du uns schwache Gefäße, indem du uns mit deinem Geist füllst und uns in dieser Welt, wo wir sind, Salz und Licht sein lassen. In deiner Kraft, in deiner Vollmacht unterwegs sind und deine Gegenwart durch uns hineingetragen wird an Orte, an denen du keine Rolle spielst für die Menschen. Mach, dass sich das da ändert, wo wir hingehen. Dass Menschen, die mit uns in Berührung kommen, anfangen, neugierig auf dich zu werden und du anfängst, eine Rolle in ihrem Leben zu spielen. Schenk uns den Mut, da wo uns Schüchternheit, Befangenheit irgendwo hemmen, rauszugehen als deine Sprachrohre und wir uns trauen, auch von dem weiterzugeben, was du an unserem Leben getan hast.